Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Das mit der Gnade ist alles andere als selbstverständlich. Es gibt dieses berühmte Lied von John Newton, Gnade zum Staunen. Amazing Grace, erstaunliche Gnade. Ich lade ein, dass wir das jetzt miteinander singen. Und zwar mal nach einer Übersetzung, die tatsächlich mit dem Englischen auch etwas zu tun hat. Wer dessen mächtig ist, kann das gern vergleichen. Wir hören das Wort, das für die Predigt heute vorgeschlagen ist, aus dem Brief an die Epheser, Kapitel 2. Ich lese gleich ab Vers 1, und zwar nach der Übersetzung der Basisbibel. Ja, ihr wart tot aufgrund eurer Verfehlungen und eurer Sünden. Ihr habt euer Leben entsprechend geführt. Ihr standet ganz unter dem Einfluss der Macht, die diese Welt prägt. Das ist der Herrscher, der das Reich der Luft regiert. Sein Geist wirkt noch immer in den Menschen, die Gott nicht gehorchen. Wir alle gehörten ja zu diesen Menschen. Denn früher waren wir beherrscht von den Begierden unserer menschlichen Natur. So folgten wir dem, was die menschliche Natur von uns verlangte und dem, was wir erkennen konnten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir den Zorn Gottes verdient, genau wie alle übrigen Menschen. Aber Gott ist reich an Barmherzigkeit. Mit seiner ganzen Liebe hat er uns geliebt und uns zusammen mit Christus lebendig gemacht. Das tat er, obwohl wir tot waren aufgrund unserer Verfehlungen. Aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Christus auferweckt und zusammen mit ihm einen Platz im Himmel gegeben. Denn wir gehören zu Christus Jesus. So wollte Gott für alle Zukunft zeigen, wie unendlich reich seine Gnade ist. Die Güte, die er uns erweist, eben weil wir zu Christus Jesus gehören. Denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch den Glauben. Das verdankt ihr nicht eurer eigenen Kraft, sondern es ist Gottes Geschenk. Er gibt es unabhängig von irgendwelchen Taten, damit niemand darauf stolz sein kann. Denn wir sind Gottes Werk. Aufgrund unserer Zugehörigkeit zu Christus Jesus hat er uns so geschaffen, dass wir nun das Gute tun. Gott selbst hat es im Voraus für uns bereitgestellt, damit wir unser Leben entsprechend führen können. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, woraus leben wir? Von dem, was wir tun, oder von dem, was Gott getan hat und tut? Leben wir aus unserer eigenen Natur und Güte? Oder aus der liebevollen Zuwendung Gottes, die er uns ohne Vorbedingung schenkt. Die Bibel nennt das Gnade. Wir haben beide Möglichkeiten. Und beide Möglichkeiten zeigt Paulus hier. Die erste Lebensmöglichkeit ist zunächst das Normale. Jeder kennt es. Und viele kennen nur das. Die erste Möglichkeit bedeutet einfach, wir richten unser Leben so ein, wie wir es eben für richtig halten. Wir lassen uns von dem bestimmen, was wir denken und fühlen, von dem, wozu wir Lust haben oder was wir für zweckmäßig halten. Wir leben aus unserer menschlichen Natur. Die Bibel nennt das Fleisch. Der Normalzustand oder der vergangene Normalzustand der Christen, wir führten unser Leben so, dass die Sehnsüchte, die Begierden des Fleisches uns bestimmten. Wir taten den Willen des Fleisches und folgten den Impulsen des Verstandes, schreibt Paulus. Und das ist nicht einfach nur neutral. Paulus nennt die Hintergründe, die das hat. Er schreibt, da steht ein bestimmter Geist dahinter, der diese Welt beherrscht. Diese Macht bestimmt die Weltzeit, die Atmosphäre. Wir sprechen heute von Zeitgeist. Und dieser Einfluss, den wir nicht sehen, vermutlich auch nicht spüren, sorgt dafür, dass wir Gott nicht gehorchen. Der Zeitgeist ist nach der Bibel durchaus eine dämonische Größe. Die steht unter Gottes Zorn. Und die danach leben ebenso. Sie betrachten sich vielleicht als auf der Höhe der Zeit und auf der Höhe des Lebens. Aber Gott sieht sie schon als tot. Dead man walking. Geistlich tot. Denn ihr Leben geht daneben, am Ziel vorbei. Die Bibel nennt das Sünde. Das steht in Epheser 2. Aber zum Glück bleibt es nicht dabei stehen, denn das ist Vergangenheit, Vergangenheit für die Christen. Das hat uns alle mal betroffen, schreibt Paulus, aber es betrifft uns jetzt nicht mehr. Mancher sieht es vielleicht erst hinterher, wo bin ich da bloß drin gewesen? Mancher muss es erst erkennen, wo er drin steckt, ehe er das neue Leben empfängt und empfangen kann. Aber um dieses neue Leben geht es, Paulus, dass wir es empfangen, sofern das noch nicht geschehen ist, und dass wir es ausleben, dass wir darin wachsen. Paulus stellt fest, wir leben nicht mehr aus unserem eigenen Tun, sondern aus Gottes Tun. Wir leben nicht mehr aus uns selbst, sondern aus Gott. Und das befreit uns zu neuem Tun und neuem Handeln. Aber das haben wir nicht uns selbst zuzuschreiben. Es ist reines Geschenk. Und Christsein heißt, dieses Geschenk empfangen, kennenlernen und damit leben. Geschenke sind Ausdruck von Liebe, beziehungsweise sollten es sein. Und das größte Geschenk kommt aus der größten Liebe. Und damit sind wir bei Gott und bei seinem Sohn Jesus Christus. Paulus schreibt, wir waren ab vom Schuss, völlig daneben, eigentlich schon erschossen, also tot in Sünden, aber Gott. Aber Gott ist reich an Erbarmen. Mit seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, hat er etwas getan, was eigentlich nicht zu fassen ist. Also ich fasse es nicht, das muss ich jetzt offen zugeben, auch wenn ich gerade versuche, das zu erklären, schließlich mein Beruf, das ist meine Aufgabe. Aber eigentlich ist das viel zu großartig und ja, ich weiß nicht, wie wir dahinter kommen, aber fangen wir an, es zu buchstabieren. Aber Gott in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, hat uns tote Hosen, die wir in unseren Fehltritten tot waren, mit Christus zusammen lebendig gemacht. Er hat uns zusammen mit Christus mit auferweckt und mit hineinversetzt in die himmlischen Bereiche in Christus Jesus. Im Urtext haben wir hier drei Verben, jeweils mit der Vorsilbe syn. Wir wissen, was synchron ist, also gleichzeitig, zusammen zur gleichen Zeit, in Übereinstimmung, in zeitlicher Übereinstimmung, synchron. Und wir wissen auch, was Synergie ist. Da wirkt etwas zusammen, gleichzeitig, mit ganz starken Resultaten. Und jetzt Christus und wir. Synchron, zusammen, verbunden, zusammengespannt. Was Christus betraf und betrifft, uns ganz genauso. Als er starb, sind wir mitgestorben, unser altes Leben. Als er begraben wurde, wurde unser altes Leben mitbegraben. Als er wieder lebendig wurde, wurden wir ebenfalls mitlebendig gemacht, zusammengeschrieben, mitlebendig gemacht. Als er auferweckt wurde, wurden wir im Griechischen zusammengeschrieben, mit auferweckt, Sinn. Und als Jesus zu Gott in den Himmel zurückkehrte und sich auf seinen Ehrenplatz setzte, hat Gott uns dort ebenfalls mit hingesetzt, zusammengeschrieben in die himmlische Welt. Das heißt, Gott hat uns die Position gegeben, die Jesus hat. Er sieht uns, uns Menschen so, wie er Jesus sieht. Ist das zu fassen? Ich denke kaum. Ist das nicht abgefahren und völlig hochmütig? Oder bedeutet Demut, also wenn Gott das so sagt und getan hat, wer bin ich, dass ich ihm widersprechen dürfte und sagen, Gott, das hast du nicht getan? Was du hier sagst, kann gar nicht stimmen, denn ich fühle ganz anders, ich lebe ganz anders, als du sagst, außerdem verstehe ich es nicht. Nein. Unabhängig von mir und meinem Befinden und Empfinden ist Gottes Wort wahr. Gottes Wort steht und gilt für immer. Und was Gott getan hat, gilt für immer. Er ist ewig. Er hat es ohne meine Hilfe getan. Und völlig unabhängig davon, ob ich das jetzt verstehe. Er ist Gott. Und das bedeutet, er ist reich an Erbarmen. Das heißt, er fühlt mit den Elenden, mit den Armen, mit den Unfähigen, den Versagern und hilft ihnen. Und zwar immer wieder. Er ist so reich, das hört nie auf. Er hat immer wieder Erbarmen, mehr als genug davon. Er kommt an kein Ende damit. Und er ist voller Liebe. Er hat so viel davon, unendlich viel. Und mit dieser Liebe hat er uns geliebt. Und bei ihm ist Gnade, liebevolle Zuwendung ohne Vorbedingung. Wegen all dem und durch all das hat er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht, uns mit auferweckt, uns mit hineinversetzt in die himmlische Welt in Christus Jesus. Und das hat einen bestimmten Zweck. Gott will damit etwas zeigen. Er will damit etwas beweisen. Er will damit etwas kundtun. Und zwar nicht nur jetzt, sondern in den kommenden Zeitaltern, also Ewigkeiten lang. Und das sollen und werden wir dort weiter studieren und darüber staunen und vielleicht ein bisschen mehr davon verstehen als hier jetzt gerade. Und was will Gott zeigen? Ich habe das Gefühl, Gott häuft hier alle Worte an, die ihm einfallen. Auch wieder kaum zu fassen. Seine Güte an uns, seine Gnade in Güte an uns, den Reichtum seiner Gnade in Güte an uns, den alles übertreffenden und übersteigenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns, den alles übertreffenden und übersteigenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns in Christus Jesus. Jetzt haben wir es zusammen. Das demonstriert Gott. Und das will er immer wieder zeigen, und zwar an uns und das Ewigkeiten lang. Paulus macht weiter, das ist Gnade. Durch Gnade seid ihr gerettet. Durch den Glauben wird es wirksam. Das kommt nicht von euch. Das ist nicht eure Initiative gewesen. Nicht eure Mühe, nicht euer Verdienst. Gottes Gabe, Gottes Geschenk ist es. Nicht aus Werken, ihr habt nichts dafür getan. Ihr könnt nichts dafür tun, ihr müsst nichts dafür tun. Geschenkt ist Geschenk. Und deshalb könnt ihr euch darauf nichts einbilden. Kein Selbstruhm. Alle Ehre gebührt Gott, nur ihm. Was können wir jetzt tun? Dankbar Ja sagen. Und durch den Glauben ergreifen und anwenden, was von Gott her längst Fakt ist. Darin leben. In dem Raum leben, den Gott uns geöffnet hat. Mit Christus leben. Wir haben eine super Stellung bei Gott. Schon mal überlegt, was das für unser Beten bedeuten könnte? Wir müssen uns nicht bis zum Himmel irgendwie durchkämpfen, damit Gott vielleicht mal hört und uns ein bisschen beachtet, sondern steht hier, Paulus schreibt, wir sind schon dort im Himmel mit Christus. Gott sieht uns, wie er Jesus sieht. Und wir können mit Gott reden, wie Jesus mit Gott seinem Vater redet. Ich denke, begreifen können wir das kaum. Aber anfangen, uns als geliebte Geschöpfe Gottes begreifen zu lernen, das sollten wir. Gott hat im Verbund mit Jesus, wirklich im Verbund, zusammengespannt, Sünden, im Verbund mit Jesus, so viel mit uns vor, hier schon und Ewigkeiten lang. Unser Abschnitt schließt mit einem ganz kostbaren Vers. Wir sind Gottes Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Wieder ein bisschen buchstabieren. Wir sind Gottes Werk. Im Griechischen steht da Poema, da kommt unser Wort Poesie her, Poesie. Wir sind Gottes Gedicht, kunstvoll gemacht, kunstvoll zusammengesetzt und komponiert, Gottes Gedicht. In Christus Jesus sind wir noch einmal neu geschaffen, Meisterstücke Gottes, geschaffen zu guten Werken. Dürfen wir etwas nicht verwechseln? Keine guten Werke können die Erlösung bewirken. Aber viele gute Werke werden durch die Erlösung bewirkt. Nein, wir tun die nicht, um Gott zu erreichen oder um bei Gott etwas zu erreichen. Sondern Gott hat uns erreicht und da geht etwas von ihm auf uns über. So rum. Er hat bestimmte Dinge für uns vorbereitet, steht hier, für uns vorbereitet und geplant und das dürfen wir nun ausfüllen. Gott hat uns in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorbereitet, im Voraus schon bereitet hat, im Voraus bereitgestellt schon, damit wir sie mit unserem Leben verwirklichen. Vergleich's mal so, Gott ist wie ein Modellbauer, der eine Form konstruiert und macht. Und wir dürfen sie dann wie die Gießereiarbeiter sozusagen ausfüllen, diese vorbereitete Form. Und dann entsteht etwas sehr Gutes und Sinnvolles zum Gebrauch. So hat Gott sich das gedacht. Gott ist nicht dazu da, um unsere Vorhaben und Pläne abzusegnen, auch wenn er das in seiner Großzügigkeit manchmal tut, sondern wir sind dazu da, um zu tun, was er vorbereitet hat und segnet. So rum. Und das, genau das, zu tun, was er vorbereitet hat und segnet, genau das ist unsere größte Würde. Und nichts kann unserem Leben größere Bedeutung geben als die Gnade Gottes. Und wir können nichts Sinnvolleres tun als das, was Gott für uns vorbereitet hat. Und nichts ist spannender und schöner, als mehr und mehr davon herauszufinden und so mit Jesus zu leben. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Ich lade ein zum Gebet. Herr, dein Erbarmen ist so groß. Es reicht für uns alle, für alle Menschen. Hilf uns, das zu erkennen und uns von dir lieben zu lassen. So wird unser Leben erneuert und verwandelt. Bitte schließe uns die Dimensionen deines Wirkens neu auf. Dein Geist nehme uns hinein in dein Tun. Lass uns deine Gnade, deine liebevolle Zuwendung nicht verpassen und hinter dem zurückbleiben, was du mit uns vorhast und uns schenken willst. Es gibt so vieles, was man tun kann. Es gibt so viel zu tun. Bewahre uns vor Trägheit, aber auch vor Aktionismus. Bitte zeige uns, was du vorbereitet hast, was unsere Berufung ist, für uns als Einzelne wie für uns als Gemeinde. Fromme Ansichten einen uns nicht. Dein Wille könnte uns einen. Erbarme dich über uns. Wir leben in komplizierten Zeiten. Es ist so schwer durchzusehen. Uns werden Dinge nahegelegt und auferlegt, die schwierig zu beurteilen sind. Hilf uns, zwischen dem Zeitgeist und dem Heiligen Geist zu unterscheiden. Auch zwischen dem frommen Zeitgeist und deinem Geist. Lass uns erkennen, was dem Leben und der Freiheit dient und was zerstörerisch ist und bindet. Hilf uns zur Freiheit von allem Dämonischen. Lass deine Liebe und Wahrheit bald sichtbar siegen. Amen. Was ich Ihnen gerne nochmal zusingen möchte, ist dieser letzte Vers vom Predigttext, von Gott gemacht zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, schon, dass wir in ihnen leben sollen.
Du bist von Gott gemacht, wie ein Gedicht. Er hat dich ausgedacht, kennt dein Gesicht. Er gab sich für dich hin und schuf dich neu, gibt deinem Leben Sinn und führt dich treu. Jetzt kannst du Gutes tun nach Gottes Plan und darfst doch in ihm ruhen, er nimmt dich an. Du bist von Gott geliebt, bei ihm zu Haus. So nimm, was er dir gibt und leb es aus. So nimm, was er dir gibt und leb es aus.